Ja, was sagt man, wenn schon so vieles gesagt ist? Ein bisschen herausfordernd finde ich, aber es war so viel Gutes drin, in dem, was wir schon gehört haben. Und ich möchte versuchen, das einfach etwas zu ergänzen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt und dass ich euch das Vaterunser heute mal so ein bisschen näher bringen kann. Ja, wir beten das oft. Und die Frage ist, wie viel denken wir dabei nach, wenn wir das beten? Und ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was wir denn da beten. Unser Vater im Himmel. Ich finde schon allein die Anrede Gottes als Vater unterscheidet unseren Gott, meinen, deinen Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, von allen anderen religiösen Gottesvorstellungen. Das gibt's nur da. Das gibt es nirgendwo anders. Sind wir uns darüber im Klaren? Gott als Vater gibt es nur in der Bibel. Gott als höheres Wesen. Ja, das können sich sehr viele Menschen vorstellen. Irgendwo wird es wohl ein höheres Wesen geben. Okay, wie sieht das aus? Wie kommuniziere ich mit dem? Gott als machtvolles Wesen, ein Wesen, das mächtig ist und über das Schicksal der Menschen irgendwie mehr oder weniger willkürlich entscheidet, dass man verehren muss, um es gnädig zu stimmen, das finden wir in vielen Religionen, ob Naturreligionen oder in großen Weltreligionen. Und dem gegenüber stellt Jesus die Anrede Gottes als Vater. Das ist mal ein Unterschied. Vater. Wir dürfen zu unserem Gott Vater sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, was ihr fühlt, wenn ihr an euren Vater denkt. Das können durchaus gemischte Gefühle sein, denn bei uns Menschen ist die Vater-Kind-Beziehung nicht immer optimal, sagen wir mal so. Und bei manchen mag da schon der ein oder andere Groll mitschwingen. Wie Gott sich selber als Vater versteht und wie er seine Vater-Kind-Beziehung sieht, das zeigt uns die Bibel im Gleichnis des verlorenen Sohnes. Wir sehen Gott als Vater, der die Beziehung zu seinen Kindern mit Respekt und auf Augenhöhe lebt. Da ist kein Vorwurf, da ist kein Zwang, da ist keine Korrektur, als sich der Sohn für einen Weg entscheidet, der ihn von seinem Vater trennt. Ja? Die Entscheidung steht uns frei. Wir dürfen uns frei entscheiden. Wir können uns gegen unseren Vater entscheiden. Können wir. Wir können uns dafür entscheiden, von ihm wegzugehen, uns von ihm wegzubewegen, ihm weh zu tun, ihn zu beleidigen. Aber wir werden es nie schaffen, dass seine Liebe zu uns und seine Geduld mit uns aufhört. Gott liebt uns mit jeder Faser seines Herzens. Er möchte uns total gerne vergeben. So wie es der Vater im Gleichnis des verlorenen Sohns macht. Ich habe da immer so eine Vorstellung, ja, wenn der Sohn nach Hause kommt und der Vater läuft ihm entgegen. Ich sehe immer einen Mann mit diesen weiten, wehenden Gewändern, der mit offenen Armen auf seinen Sohn zurennt und ihm in die Arme schließt. So stelle ich mir meinen Vater im Himmel vor, der mit offenen Armen auf mich zuläuft. Gott möchte Gutes tun, auch da, wo wir es ihm nicht danken, weil Gott so ist. Und damit möchte er unser Vertrauen gewinnen, so wie das ein wirklich guter Vater tut. Gute Väter gewinnen das Vertrauen ihrer Kinder. Und da, wo wir ungute Vater-Kind-Beziehungen erlebt haben, da geht es eigentlich immer zuerst genau darum, um diesen Vertrauensbruch. Ja, dass das kindliche Urvertrauen, das jedes Kind mit in die Wiege bekommen hat, verletzt wird. Unser Vater im Himmel möchte der Vater sein, der uns nicht enttäuscht, weil er der bessere Vater ist. Er kann viel mehr als eure Väter, die ihr vielleicht in nicht gute Erinnerungen habt. Denn er ist göttlich, ohne die menschlichen Schwächen und ohne die menschlichen Einschränkungen. Und darum darf Jesus auch den Menschen sagen, werdet doch einfach mal so wie die Kinder. Habt doch mal dieses kindliche Urvertrauen, ja? Und dann dürfen wir von ganzem Herzen sagen, unser Vater im Himmel. Aber diese Anrede hat noch eine weitere Perspektive. Es geht nämlich da nicht um ihn und mich, sondern genau genommen geht es um ihn und uns. Christsein ist keine One-Man-Show. Wir können auf Dauer nicht ohne andere Christen leben. Wir müssen in Gemeinschaft kommen, auch wenn uns das in letzter Zeit sehr oft verwehrt war und es uns schwer gemacht wurde. Wir brauchen diese Gemeinschaft und ich denke, das merken wir, dass wir das brauchen. Das gehört einfach dazu. Weiß ich, wenn ihr mit Geschwistern aufgewachsen seid zu Hause, ist immer eins, Freunde sucht man sich, Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Ja, und das ist auch in der Gemeinde so, ja. Man kann sich nicht jeden aussuchen, der da ist. Mit dem einen tut man sich leicht, mit dem anderen schwer. Und in einem schönen Lied heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Unser Vater bedeutet auch, dass wir beim Beten nicht nur an uns, also nicht nur ich an mich denken soll, sondern auch an meine Geschwister. Und Jesus macht mit diesen ersten Worten des Gebets klar, du bist geliebt, du bist angenommen und du bist nicht allein. Das ist wunderschön, sondern in Gemeinschaft, unser Vater. Und dann geht's weiter, dein Name werde geheiligt. Also ganz ehrlich, als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich mal gefragt, ob ich diesen Satz irgendwann mal gebetet habe, ohne jetzt im Vaterunser einfach mitzureden. Und die Antwort war nein. Das ist mir noch nie wirklich bewusst geworden. In meinem Gebet zu sagen, dein Name werde geheiligt. Aber mit dieser Bitte möchte uns Jesus darauf aufmerksam machen, dass unser Gebet nicht nur Bitten enthalten soll, sondern dass es Gott ehren möge. Ja? Dass Gott das verdient hat, dass wir ihm sagen, dein Name werde geheiligt. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie das denn ganz praktisch geht. Es gibt nicht wenige Christen, die glauben, dass wir in diesem einen Punkt von den Muslimen lernen könnten. Also mit erhobenem Zeigefinger die Achtung des Namen Gottes in aller Öffentlichkeit einfordern. Da müssen wir mal richtig nachziehen. Ja? Auch mal auf die Barrikaden gehen und auch mal laut werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob so ein oberlehrerhaftes Verhalten wirklich fruchtet. Ob das gut ist. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen anfangen würden, unserem Vater, der uns so unendlich liebt, mal zu sagen, wie sehr ich ihn liebe? Wann hast du das letzte Mal in deinem Gebet gesagt, Papa, ich hab dich richtig lieb? Ihm einfach mal zu sagen, wie toll und groß er ist und wie froh ich bin, ihn zu haben. Ganz einfach so, wie ein kleines Kind, was so richtig seinem Vater vor, Papa, du bist toll. Kinder sind so wunderbar begeisterungsfähig, ja. Wenn sie was gefunden haben, so ein Idol, ein Vorbild, dem sie nacheifern können, dann können sie da ununterbrochen drüber quatschen. Und irgendwie, glaube ich, haben wir diese Begeisterungsfähigkeit verloren. Oder wir verstecken sie hinter Schamgefühl. Das macht man doch nicht. Man kehrt doch sein Innerstes nicht so nach außen. Aber man macht sich doch da auch verletzlich oder angreifbar vor den anderen Menschen. Ah, weiß nicht. Und wieder gilt das Wort, lernt von den Kindern, werdet wie die Kinder. Redet über euren Vater. Zeigt doch mal eure Begeisterung, dass ihr begeistert seid über diesen Vater. Habt keine Scheu. Macht euch auch mal angreifbar vor den anderen. Da kann ruhig mal einer drüber lächeln, dass du begeistert bist von Gott. Macht euch verletzlich. Und heiligt den Namen Gottes, indem ihr, wo immer es geht, positiv von diesem heiligen Gott berichtet. Von seiner Macht, von seiner Liebe und von seiner Geduld, die er mit dir hat. Und wie schön das einfach ist, so einen Vater zu haben. Das heiligt seinen Namen. Dein Reich komme. Um diese Bitte zu verstehen, müssen wir uns mal klar machen, was denn Gottes Reich ist. Jesus hat das in vielen unterschiedlichen Bildern erklärt. Es ist zunächst mal unsichtbar. Aber manchmal erleben wir so einen Bruchteil davon, auch hier auf dieser Erde. Denn in Jesus, ist dieses Reich Gottes auf diese Erde gekommen. Das Reich Gottes auf dieser Erde ist gegründet auf Gnade und Vergebung, die möglich ist, dadurch, dass Jesus kam, für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist. Jesus gibt dieses Gebet, das Vater unser, seinen Jüngern in der Bergpredigt. Da erzählt er den Menschen viel davon, wie das Reich Gottes auf dieser Erde sichtbar wird, wie das passieren kann. Und er macht klar, Gottes Reich, das Reich Gottes wird da sichtbar, wo sich Menschen Gott zur Verfügung stellen, weil sie von ihm erfüllt sind. Da wird Reich Gottes sichtbar, wenn sich Menschen Gott zur Verfügung stellen, weil sie von Gott erfüllt ist. Und dann kann Gott sein Reich schon hier auf dieser Erde bauen. Dann kann das Reich, das unsichtbare Reich Gottes, so ein klein wenig sichtbar werden. Das fände Gott ganz toll, wenn das auch bei uns passieren könnte. Hier, heute Morgen, in der FEG Gummersbach. Lass das Reich Gottes scheinen heute Morgen. Dort, wo Gottes Liebe in uns hörbar wird, ja, wichtig, sichtbar wird, aber noch viel mehr durch uns hindurch spürbar und erfahrbar wird, weil wir Gottes Liebe weitergeben. Da entsteht Reich Gottes im Hier und Jetzt. Da, wo Menschen durch die Kraft des Heiligen Geistes in guter Gemeinschaft miteinander leben, wo wir uns umeinander kümmern und füreinander da sind. Da, wo wir Gemeinde, ja, lebendige Gemeinde sind, gemeinsam unterwegs, als Gemeinde aus allen Generationen und Nationen. Das steht für FEG Gummersbach. Da wird Gottes Reich sichtbar. Nicht da soll es sichtbar werden, da wird Gemeinde sichtbar. Leben wir das, was bei uns draußen draufsteht? Aber Jesus sagt auch, dass Gottes Reich ein Ort ist, wo wir keine Sorgen mehr haben müssen, wo wir in vollkommener Gemeinschaft leben, und zwar mit ihm. Gemeinschaft wird immer erst da vollkommen, wo Jesus mit dabei ist. Auch wenn das Reich Gottes schon da ist, immer wieder aufscheint, erleben wir doch viel anderes auf dieser Welt. Ja, wir haben viel anderes gesehen. Not, Elend, Naturkatastrophen. Und wenn wir das sehen, dann wissen wir, dass das Reich Gottes mit seiner vollkommenen Schönheit erst noch kommen wird. Und genau deshalb beten wir darum im Vaterunser, weil wir das wissen. Es ist vieles da, aber vollkommen, das wird uns Gott erst noch schenken. Dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Ich denke, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, stehen wir oft in der Gefahr, dass wir in Klammern dahinter setzen, ja, dein Reich komme, solange es so aussieht, wie es mir gefällt. Und dein Wille geschehe, solange er meinem Willen entspricht. Wenn wir also Gott bitten, dass sein Wille geschehe, dann könnte das eine ganz schön gefährliche Bitte sein. Ja? Wir drücken mit dieser Bitte nämlich aus, dass es für alle Menschen, weltweit, für jeden Einzelnen, für alle Menschen weltweit, in allen Ländern, in allen Situationen und zu allen Zeiten das mit Abstand Beste ist, wenn Gottes Wille geschieht. Es ist für jeden Menschen auf dieser Erde das Beste, wenn Gottes Wille geschieht. Und als Konsequenz aus dieser Bitte könnte unser Leben ganz anders verlaufen, als wir uns das vorstellen. Es könnte zum Beispiel sein, dass du feststellen musst, dass du eigentlich äußerlich wesentlich ärmer durch dein Leben gehen müsstest. Denn Gottes Wille ist es nicht, dass so viele Menschen auf der Erde arm sind und wir in Deutschland so reich. Das ist nicht Gottes Wille. Aber unsere Erde würde es gar nicht aushalten, wenn alle Menschen so leben würden wie wir. Dann wäre die Erde schon lange kaputt. Konsequenz daraus wäre eigentlich, wir müssen auf unseren Lebensstandard verzichten. Auf ganz vieles davon. Es ist eine gefährliche Bitte, wenn wir darum bitten, dass Gottes Wille geschieht. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Als Reaktion auf die Bitte, die Reaktion haben wir eben so schön gesehen in dem Anspiel, kommt Gott mit einem Blatt Papier zu dir und sagt, hallo mein Kind, toll, dass du das gerade gebetet hast. Ich habe hier aufgeschrieben einen Plan für dein Leben. Oben steht dein Name geschrieben und als Vertragspartner steht da dein dich liebender Vater. Du liest das und unten steht ein Feld für deine Unterschrift. Gott hat schon unterschrieben. Er vertraut dir. Und dann möchtest du den Text, den Plan für dein Leben lesen, aber da steht gar nichts. Nichts, überhaupt gar nichts. Und du sagst, hey Gott, hey, da steht doch überhaupt gar nichts. Wie soll ich das denn unterschreiben? Da steht nirgendwo, wie mein Leben aussehen soll. Ich hatte doch noch so viel vor. Ich wollte eigentlich gerne noch Karriere machen. Ich habe da so eine tolle neue Stelle in Aussicht, die muss ich unbedingt haben. Und weißt du Gott, außerdem hatte ich mir schon einen Bauplatz ausgeguckt, da wollte ich so ein schönes Häuschen hinbauen für meine Familie, meine Kinder und mich. Und übrigens, meine Kinder sollen alle Abitur machen. Also das mal sowieso. Also ich bitte dich schon jetzt um kluge Kinder. Und ich wollte auch ganz viele Enkelkinder haben und als Rentner ganz viel Zeit mit denen verbringen. Also das muss unbedingt auch rein. Und Gott sagt, hör mal, hast du nicht eben gebetet, dass mein Wille geschehe? Und genau das wird auch passieren. Du brauchst nur unterschreiben. Hier, da steht dein Namensfeld, unterschreibe. Dein Wille geschehe. Und dann wird genau das so sein. Mein Wille geschehe und es wird das Beste für dein Leben sein. Ich will das Beste für dich. Lass dich doch mal überraschen. Gott will das Beste für uns. Auch wenn wir noch nicht wissen, wie unser Morgen aussieht. Das ist ein Versprechen. Gib uns heute unser tägliches Brot. Ich finde, mit dieser Bitte begeben wir uns in die völlige Abhängigkeit von Gott. Also mehr tiefer kann man ja eigentlich gar nicht sinken. Um Brot, ja? Selbstverständlich, bei uns verhungert keiner. Und Jesus sagt, bittet um euer tägliches Brot. Mit dieser Bitte begebe ich mich völlig in die Abhängigkeit Gottes. Und es ist genau das, was Gott will. Ich akzeptiere, dass das Brot, und mit dem Brot ist, denke ich mal, alles andere gemeint, was mein Leben wirklich ausmacht und bestimmt, dass alles das Geschenk aus der Hand Gottes ist. Alles. Glaube ist nicht so eine vergeistigte Kopfsache. Glaube umfasst immer das ganze Leben. Und mit dieser Bitte wird mein Glaube ganz schön geerdet. Wir fangen ganz unten an. Mein Butterbrot für morgen. Gott, schenk mir das. Und Jesus zeigt mit dieser Bitte, dass ihm das leibliche Wohl der Menschen wirklich wichtig ist. Ja? Und dass es genauso dazugehört wie das geistliche Wohlergehen. Auch wenn es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das gehört zusammen. Ja? Das geistliche Wohlergehen und das Brot. Wir können das bei Jesus sehen. Jesus hat die Menschen, die ihm zugehört haben, auch wenn es große Ansammlungen waren, mit Essen versorgt. Das war ihm wichtig, dass es den Menschen im Ganzen gut ging, ganzheitlich gut ging. Was ich auffällig finde, ist, dass hier um das Existenzminimum gebeten wird. Das Vaterunser enthält keine Bitte um die Butter aufs Brot und auch nicht um den Kuchen, sondern ums Brot. Brot ist das Existenzminimum, das jeder für das tägliche Leben braucht. Unabhängig davon, ob er reich oder arm ist. Wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse. Ja? Selbst der 10 Millionen Euro am Konto hat, kann nicht mehr als 10 Brote essen. Aber das Grundbedürfnis, das, was wir wirklich brauchen, das möchte uns Gott schenken. Aber diese Bitte zeigt uns auch unsere Verantwortung auf, denke ich schon. Im Vater unser taucht diese Bitte zweimal auf. Das Wort uns taucht in dieser Bitte zweimal auf. Gib uns heute unser tägliches Brot. Also es bezieht explizit die anderen Menschen mit ein, auch diejenigen, die Hunger leiden, die gerade um das Wiederaufbauen ihrer Häuser kämpfen, die um das tägliche Überleben kämpfen. Und damit wird auch unsere Verantwortung klar ausgedrückt, dass Gott in diesem uns auch eine Verantwortung gibt. Manche Dinge sind einfach außerhalb unseres Verantwortungsbereichs. Ich kann die Welt nicht komplett verändern. Aber es gibt Dinge, die ich mitverantworten kann. Und Gott kann und darf erwarten, dass wir da, wo wir es können, auch unsere Verantwortung wahrnehmen und tragen. Spannend finde ich auch, dass hier um das tägliche Brot gebeten wird. Theoretisch könnte das Gebet ja auch heißen, gib uns einmal jährlich mal eine Ration Brot und einen Kühlschrank oder eine Tiefkühltruhe. Aber das ist nicht Gottes Wille. Das hieße nämlich, gib mir doch bitte mal in nächster Zeit das so, was ich so brauche. Und dann lass mich bitte damit in Ruhe. Dann könnte ich einige Zeit mein Leben selbstbestimmt führen. Und Gott, ich würde mich dann auch wieder melden, wenn mir was Neues einfällt. Das ist nicht Gottes Wille. Gott möchte, dass wir unsere Abhängigkeit erkennen. Schon im Alten Testament sehen wir, wie Leben in der Abhängigkeit Gottes ausgesehen hat. Ja? Als die Israeliten durch die Wüste gewandert sind, schenkte Gott ihnen das Manna, als sie Hunger hatten. Das gab es jeden Tag. Man konnte es nicht aufbewahren, außer, wer weiß es, am Tag vor dem Sabbat, weil man am Sabbat nicht sammeln sollte. Da ließ sich das genau einen Tag länger verwahren. Die Menschen sollten wissen, das, was ich fürs Leben brauche, kommt von Gott. Und zwar täglich. Plant nicht weiter hinaus. Seid von Gott abhängig. Schön finde ich auch, dass Jesus diese Bitte für alle Menschen vorbetet. Ja? Er sagt nicht, wenn ihr denn arm seid, dann betet um euer tägliches Brot. Wir sind so Menschen, wir teilen total gerne ein. Wir teilen auch gerne die Menschen ein in arm und reich, in leistungsfähig und schwach. Und wir schauen gerne auf die herab, ja, die nicht so gut können wie wir. Aber mit dieser Bitte um das tägliche Existenzminimum reihen wir uns ein in die Menschen, die bedürftig sind. Es gibt keinen Grund mehr, auf irgendeinen herabzuschauen. Wir alle sind bedürftig, jeden einzelnen Tag neu. Ohne Ausnahme. Wir bedürfen der Gnade und Fürsorge Gottes. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Schwieriger Satz. Ich glaube, in unserem Leben gibt es viele Situationen, in denen uns was zustößt, ja? In denen wir verletzt werden. Und in denen nicht nur ich andere verletze, sondern auch andere an mir schuldig werden. Vielleicht sind das Momente, in denen wir einfach nur übergangen werden oder vergessen werden. Momente, in denen wir angelogen werden. Vielleicht sind das auch Momente, in denen unser Vertrauen missbraucht wird. Oder in denen Menschen schlimme Dinge zu mir sagen. Es gibt auch Situationen, in denen schwere und tiefe Verletzungen passieren. Manchmal passiert das auch selbst, wenn der andere das gar nicht will. Das noch nicht mal merkt. Ja? Ich persönlich habe so ein Problem, ich habe eine etwas derbe Vorstellung von Humor. Und ich kann über Dinge lachen, über die andere schon gar nicht mehr lachen können. Und ich bin mir sicher, ich habe damit auch schon Menschen verletzt. Das ist mir noch nicht mal bewusst. Deswegen möchte ich alle, die ich da jemals so verletzt habe, um Vergebung bitten. Ja? Also manches weiß ich auch gar nicht. Aber das ist so. Das passiert. Vergebung aber ist ein göttliches Prinzip. In Micha 7 lesen wir, Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ein Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Ich weiß, es gibt Menschen, denen wirklich viel Unrecht angetan wurde. Und ich will ihr erfahrenes Unrecht nicht kleinreden. Das kann einen völlig runterreißen. Das kann ein ganzes Leben kaputt machen. Es gibt Menschen, die wirklich traumatisiert sind, und denen wird auch das nicht helfen, wenn ich ihnen sage, jetzt vergib bitte. Da ist eine lange Arbeit, eine lange begleitende Arbeit notwendig. Diese Erfahrung von Gewalt und eigener Machtlosigkeit kann einen völlig zerstören, wenn einem das passiert ist. Aber Gott will eigentlich nie etwas Unsinniges von uns. Und wenn er uns vorschlägt, es doch mit Vergebung mal zu versuchen, dann ist das sinnvoll. Schuld ist immer anstrengend, ja? Der Umgang mit Schuld ist nie einfach. Es ist immer anstrengend. Zu vergeben ist anstrengend, wahnsinnig anstrengend. Das ist Arbeit. Aber nicht zu vergeben, ist eigentlich noch viel anstrengender, weil es mein ganzes Leben begleiten wird. Die Schuld, die ich nicht vergebe, die hängt mir an. Und es gibt Situationen, wo Menschen an mir schuldig wurden, genauso, die es vielleicht nicht mal mitgekriegt haben, und ich bin einem stinksauer und der weiß noch nicht mal, was passiert ist. Schuld nicht zu vergeben, ist unfassbar zermürbend und anstrengend. Und ich finde etwas ganz Tolles. Als damals diese furchtbaren islamistischen Anschläge in Paris waren, da schreibt ein Mann, der heißt Antoine Lery, dessen Ehemann, dessen Ehefrau bei diesen Anschlägen getötet wurde, in einem offenen Brief in einer Zeitung an die Attentäter Folgendes: Ihr habt nicht gesiegt, denn ihr bekommt meinen Hass nicht. Ihr habt nicht gesiegt, denn ihr bekommt meinen Hass nicht. Und wenn wir uns dazu durchringen können, Menschen zu vergeben, dann ist das wie ein offener Brief an den Teufel. Du hast nicht gesiegt. Du machst mich nicht kaputt, denn du bekommst meinen Hass nicht. Lasst uns diesen offenen Brief an den Teufel schreiben. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Auch schwierig, ne? In der Zeit, in der Jesus lebte, gab es fromme Juden, die sehr streng nach dem Gesetz lebten. Diese Menschen waren stolz auf ihre Leistungen im Leben nach den Anweisungen Gottes. Und so hatte sich eine Unsitte eingebürgert, dass diese Menschen beteten, Gott möge ihnen doch eine Versuchung schicken, damit sie ihre Glaubensstärke beweisen könnten, indem sie die Versuchung widerstehen. Und diesem Unsinn, der sich da eingebürgert hat, setzt Jesus diese Bitte entgegen: und lass mich nicht in Versuchung geraten, sondern errette mich von dem Bösen. Ich glaube, wir alle kennen König David. Nicht persönlich, aber wir haben mal von ihm gelesen, gehört, ob im Kindergottesdienst. Eine tolle Person. Und er wird in der Bibel beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt nicht, dass bei ihm immer alles gut gegangen ist. David ist in so ungefähr jedes Fettnäpfchen getreten, was irgendwo rumstand. Er war ein genauso sündiger Mensch wie du und ich. Mit ganz vielen Fehlern. Aber was ihn ausgezeichnet hat, ist, dass er immer wieder die Vergebung und Nähe Gottes sucht. Da David außerdem ein begabter und sehr musikalischer Mensch ist, hat er diese Erfahrung in so manchem Psalm verarbeitet. Und da finden wir ganz oft die Bitte an Gott um Erlösung und Befreiung. Reue. David hat in seinem Leben sehr viele Fehler gemacht, die er sich selbst nicht vergeben kann. Er ist Versuchungen erlegen, die er sehr, sehr gerne rückgängig gemacht hätte. Einmal hat er nach einer Affäre mit seiner Nachbarin Bathseba ihren Mann Uriah so vorne an die Front stellen lassen, dass er zwangsläufig getötet werden musste. Und das nur, damit er aus seinem Seitensprung heil rauskommt. Das ist David. Ja, so löst ein König das. David hat Folgendes erlebt. Er fällt immer wieder auf die Schnauze. Und er darf sich an Gott wieder hochziehen. Er hat erlebt, dass er immer wieder in Versuchung kommt, obwohl er das nicht will. David will eigentlich Gott nachfolgen. Und er kommt in Versuchung und tapft ins Fettnäpfchen. Und David würde sich sicherlich auch wünschen, genauso zu beten, diese Erfahrungen nicht haben zu müssen. Nicht reingefallen zu sein, obwohl er genau weiß, ja, Gott wird mir das vergeben, aber es tut mir wahnsinnig leid, was da passiert. Ich habe Menschen Leid zugefügt, als ich in meine Versuchung gestolpert bin. Und David hätte auch gebetet: lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und wenn du das auch hast, ich habe das auch, ich möchte Gott eigentlich nachfolgen. Aber ich falle über die Versuchung des Teufels immer wieder. Und deswegen ist dieser Satz so unendlich wichtig. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Amen.